Backstage Boxengasse wird präsentiert von Alpin.
Backstage Boxengasse. Der Formel 1 Podcast von Sky. Mit Sascha Roos, Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner.
Da sind wir wieder, Backstage, Boxengasse, die nächste Ausgabe. Peter, Sandra und ich sind wieder zugeschaltet und schauen uns in unsere leicht müden Augen. Also meine sind sehr müde, sehe ich gerade selber, bin ganz erschrocken, wenn ich da so reingucke.
Ach, so schlimm
ist gar
nicht. Die
frischeste ist die Sandra. So, na, die frischeste bist du.
Oh,
oder ja, bist ja auch die einzige Frau. Also am frischesten bist du, so wäre es richtig.
Ja, ich habe ja auch das Wochenende gemütlich vom Sofa verfolgt und musste mich nicht mit der Hitze rumschlagen, so wie ihr. Aber ich finde, Sascha, sieht nicht schlimm aus. Siehst gut aus.
Danke. Ich sag nichts.
Gib da einen aus.
Ich sag nichts.
Peter.
Peter ist die Schweiz.
Genau, finita la musica heißt es nach dem großen Preis von Italien. Die schrillen Töne klingen so langsam ab. War ein Wahnsinn. Ich meine, wir haben diese Bilder von Leclerc ja so oft gezeigt aus dem Jahr 2019. Ich habe wirklich gar nicht damit gerechnet, dass Ferrari das wirklich wiederholen könnte nach diesem Sinkflug, den sie hingelegt hatten nach dem großen Preis von Monaco. Aber wow, was für eine Energie, was für Bilder, was für Emotionen. Das war schon echt großartig. Ich meine, wir können ja erstmal so ein bisschen über Bella Vita sprechen, welches wir erlebt haben in Monza, so ein bisschen die Rahmenbedingungen, die uns da eingeholt haben und dann später auch sportliche. Aber wie gesagt, ich bin nach wie vor begeistert von dem, was wir da erlebt haben, vor allen Dingen auf Start und Ziel nach dem Rennen.
Ja, das war Wahnsinn. Also Gänsehaut war irre. Jetzt so aus meiner Perspektive, es ist ja so, dass in Monza gerade umgebaut wird. Das haben wir ja ein paar Mal erzählt. Also neuer Asphalt, die Curbs sind irgendwie abgeflacht worden und so weiter. Also riesen Umbauausnahmen. Und man will ja auch die Start- und Zielgerade mit den ganzen Tribünen umbauen. Und da sind ja die Kommentatorenkabinen drin. Und irgendwie hat man gedacht so, ja, man vertreibt uns da jetzt schon. Und wir waren in so kleinen Containern untergebracht, im TV-Compound. Also das heißt, ich war gar nicht auf der Tribüne, sondern in so einer kleinen Box und habe deswegen auch kein Fenster gehabt, aus dem ich rausgucken konnte. Und ich habe dann, als es dann in diese letzte Runde ging, klar, ich habe ja den Kopfhörer auf und kriege über die Außenmikrofone auch ein bisschen was mit, aber ich dachte mir, Mensch, ich muss das irgendwie mehr spüren. Und habe dann die Tür aufgemacht von meiner Kommentatorenkabine und mir einen so einen Kopfhörer hinters Ohr, dass ich mit meinem Ohr also quasi auch mitbekomme, was da draußen los ist. Das war irre, also unfassbar. Also dieses... Ja, diese Lautstärke, dieser Lärm, also habe ich so, selbst so in einem Fußballstadion oder auch in einer Halle beim Eishockey oder Handball, selten erlebt, so wie das da war, unter freiem Himmel auf dieser Riesendistanz. Also wirklich.
Na gut, du bist Klubberer, ne? In Nürnberg erlebt man sowas natürlich nicht, ne? Muss man nach Dortmund kommen, da sieht's ein bisschen da sieht's ein bisschen anders aus. Nee, aber ich gebe dir recht, das war schon irre, ne?
Ja, also bitte, jetzt muss ich, also, ja, das ist ja... Warst schon lange nicht mehr beim Club. Also gut, ich meine, ich würde sagen, beim Club ist momentan das Pfeifen lauter als das Jubeln, das ist richtig. Aber so schlimm ist es jetzt auch nicht. Das ist auch sehr laut.
Das war schon echt, war wirklich irre. Ne? Und ich meine ja irgendwie dann auch mit Ansage, wenn du weißt, dass die vorne stehen, dann geht halt da die Luzi ab. Aber übrigens, ne, weil wir ja angefangen haben mit schlecht aussehen und so weiter, ich muss noch dran denken, am Mittwoch, weil es ja wirklich so heiß war, diese ersten Tage da und so schwül. Und Sascha macht sich ja mittwochs, beziehungsweise donnerstags vielmehr, ja auf den Weg um die Strecke, um natürlich dann da auch die Veränderungen sich anzugucken. Es wurde neu asphaltiert, also der Belag noch mal ein bisschen dunkler als die Jahre zuvor mit diesen Temperaturen dazu. Ich glaube,
wie
viel Wasser hast du verloren? Was denkst du? Also ich meine, so ein Fahrer, 3-4 Liter an so einem Sonntag, ich glaube bei dir kommt das auch ungefähr hin, oder? Du warst so nass geschwitzt.
Joggen war, meinst du?
Ja, auch, also ja, die Strecke, ja. Du hast ja beides gemacht. Ich habe dich zweimal völlig fertig gesehen, einmal nach der Streckenbegehung und dann am Ende tatsächlich, also Hut ab, stimmt, habe ich schon wieder fast vergessen, bist du ja tatsächlich noch um die Strecke gelaufen in deiner 7er Zeit.
Also das lasse ich jetzt mal so stehen, also ich war ein bisschen schneller, war ich schon, aber ich habe geschwitzt, das war Wahnsinn, leck, also nee, müssen wir schneiden, also unfassbar, es war echt krass.
Maschine, der Sascha.
War wirklich krass. Ja, naja, weiß ich nicht, ich sah eher eher ausgewrungen aus danach.
Ja, aber dass du es überhaupt gemacht hast bei dieser, ja, bei diesen Wahnsinn. Temperaturen.
Ja, waren wir alle so ein bisschen so zwischen Staunen und Entsetzen irgendwie unterwegs. Was hat er vor am Wochenende, der Sascha? Was ist los mit ihm? Was bewegt ihn gerade? Hat er wirklich, ich glaube, du warst der Einzige auf der Strecke auch, ne?
Also ich war auch der Erste, tatsächlich. Also danach sind, glaube ich, schon noch welche gelaufen. Aber ich stand ja, man muss es erklären, es ist so, dass ab einer gewissen Uhrzeit, 16.30 Uhr Ortszeit war das, man auf die Strecke darf oder 16.20 Uhr auf die Strecke darf und vorher eben nicht, weil da noch irgendwie Highspeed-Tests sind und so weiter, sofern das Safety-Car fahren kann. Und ich stand dann zumindest an der Boxenausfahrt und dann geht die Ampel auf grün, also es ist wirklich so wie in echt und dann kann man loslaufen, so war es. Und ich war wirklich der Erste. Normalerweise stehen da mehr, das ist richtig.
Na, war stark.
Ja, ich war vorher... Ja, ich hatte es mir halt vorgenommen. Ich wollte unbedingt da laufen und deswegen habe ich es auch
gemacht. Ja, sehr gut. Aber ich muss auch echt sagen, nach wie vor, wenn man da reinkommt, ich meine, das hat halt diesen morbiden Charme, wenn man diese Tribünen sich anschaut. Gut, da wird ja eventuell dann auch in Zukunft was gemacht, falls der Vertrag, der 25 endet, verlängert werden sollte. Dann will man ja auch daran gehen, so sagt zumindest der Veranstalter. Aber dieses ganze Setting, ich meine, wenn wir da von unserem Ort, der nicht der schönste ist, Sesto di Giovanni, haben wir aber auch lieb gewonnen. Sascha, kommen wir später noch zu. Mit unseren Ritualen, die wir da mittlerweile aufgenommen haben, da wo unser Hotel positioniert ist. Aber wenn man da hinfährt, Richtung Strecke, dann diese lange Allee entlang kommt, ne, mit dem Hotel de Ville, wo die Fahrer von Ferrari unterwegs sind, wo dann schon Menschenmassen unterwegs sind, vor allen Dingen auch am Sonntag Straße gesperrt, als Leclerc und Sainz Richtung Strecke gefahren sind, dann Richtung des Königlichen Parks kommt. Das hat schon was Besonderes. Ich mag das gerne. Also ich würde Monza wirklich vermissen, wenn es irgendwann mal fehlen sollte auf dem Kalender.
Ja, aber das ist genau das, warum ich diese Strecke und diesen Ort auch so liebe und immer, wenn ich gefragt werde, was meine Lieblingsstrecke ist, eigentlich Monza nenne, weil ich finde dieses Gefühl, auch wenn du schon reinfährst in diesen Park, das ist einfach was ganz Besonderes und ich fände es schön, also ich meine, natürlich sollen sie auch ein bisschen was modernisieren, aber wenn so ein bisschen diesen leicht, ich sage jetzt mal, traditionellen Charme ein bisschen behalten könnte, dann fände ich schon schön, weil ich glaube, es würde jetzt auch komisch wirken, wenn du in dieses Setting da irgendwie so ein hochmodernes Gebäude da irgendwie reinsetzt oder so. Da finde ich, sollten sie es schon so ein bisschen auch an der Tradition festhalten. Muss ja nicht ganz so abgeschrabbelt sein, wie es jetzt im Moment ist, aber so ein bisschen in diesem Charme bleiben, fände ich schön.
Ja, unbedingt. Und ich meine, was Peter schon angedeutet hat, auch dieses Örtchen, wo wir sind, das ist jetzt wirklich nicht wunderhübsch, aber trotzdem, es hat auch irgendwie was, wenn du dann da beim Italiener ums Eck irgendwie hingehst und dann stellen die dann irgendwelche Stühlchen und Tische quasi auf die Straße, so mehr oder weniger in den Staub und dann guckst du dich so an, denkst so, ah, meint er das jetzt wirklich? Alles krumm und schief, aber okay, setzen wir uns hin. Und ich meine auch rein preislich, muss man auch sagen, es ist ja so, wir sind ja wirklich an Orten unterwegs, wo es teilweise wirklich sehr, sehr teuer ist, wenn du essen gehst, also auch wenn du jetzt nichts Außergewöhnliches machen möchtest. Und da ist es noch echt so, da kriegst du eine Pizza zwischen 6 und 9 Euro und eine Flasche Wasser kostet 2 Euro. Also das finde ich schon rein von den Preisen her dann auch so, wie es dann auch angenehm ist. Und wo du sagst so, meine Güte, dann gehen wir halt essen. Das ist auch völlig okay. Ja,
also, und die Pizza Picante ist großartig da. Ne? Ich weiß nach wie vor nicht, wie das Restaurant heißt. Ich meine, wir haben ja auch, glaube ich, da mal ein Foto gemacht, was wir gepostet haben, hin und wieder mal, wenn wir in Richtung unserer Podcast-Aufzeichnung gehen. Ne? Erinnert euch, wo wir da irgendwie alle drei saßen, müde nach einem Grand Prix.
Auf der Bordsteinkante.
auf der Bordsteinkante und gewartet haben, dass es endlich Pizza gibt. Aber diese Kellner da, das gleiche Personal, der ewig gleiche Witz, veri grazie, ne? Sascha von unserem Kellner, wenn er uns bedient, ne? Das ist so, jedes Jahr erinnere ich mich neu daran, ach ja, stimmt, er war letztes Jahr auch schon da, veri grazie, weil er merkt, dass wir kein Italiener sind und irgendwo sucht, dann eine Verbindung zu finden. Nein, das ist schon irgendwie alles top. Bei uns ging es ja Mittwochabend dann schon los. Lieben Gruß an unsere Kollegin von Sky Italien, Federica, die uns wirklich einen tollen Tipp gegeben hat in der Meile in der Innenstadt. Ist ja auch nicht weit, ne? Unser Ort. Mit der Bahn sind es 7, 8 Stationen. Ich bin tatsächlich Metro gefahren wieder, weil es dann am schnellsten geht. Wobei bei mir immer die Gefahr groß ist, dass es in die andere Richtung geht, wegen einer schlechten Orientierung. Hatten da wirklich einen tollen Tipp über den Dächern von Milan mit Blick auf dem Dom. Waren da am Mittwochabend schon was Essen in kleiner Truppe. Meine Frau war erstmalig mit an der Strecke auch. Er hatte auch ein super Wochenende und kam dann Mittwochsabend später zu. Also wie gesagt, so dieses ganze Setting drumherum, hatten da wirklich schöne Abende, sportlich sowieso alles großartig. Also ja, wie gesagt, das ist schon schön, in Italien unterwegs zu sein. Halt besonderer Lifestyle und vor allen Dingen die Essenskultur ist großartig. Also na, wenn ich mich für eine Essensrichtung entscheiden müsste, mein Leben lang, wäre es die italienische. Seid ihr wahrscheinlich mit dabei, weiß ich nicht, ne? Also das ist schon top und hat echt Spaß gemacht.
Total, vor allem, weil ich habe so das Gefühl, auch eben, wenn wir jetzt nochmal an unser kleines Örtchen da denken, du kannst gar nicht schlecht essen. Das geht da überhaupt nicht. Also auch wenn ich sage jetzt mal, die noch so abgeranzte Bude hat aber ein fantastisches Essen. Also ich glaube, man kann in Italien generell kein schlechtes Restaurant finden.
Glaube ich auch. Und das Einzige, was mich nach wie vor wirklich verdutzt, das haben wir vor ein paar Jahren schon festgestellt, ist, dass es wirklich überall, offensichtlich mittlerweile in Italien, die Pizza mit Pommes gibt. Ne?
Pizza, ja, Katastrophe.
Patate fritte oder wie das dann auf Italienisch heißt. Also das finde ich erstaunlich. Bei uns rümpfen sie die Nase, die Italiener, wenn sie hören, dass wir Pizza Hawaii essen. Aber ne, mit Ananas und Schinken, das geht nicht in die Köpfe der Italiener. Aber ich meine, die Pizza Pommes, die gibt's hier auch bei uns nicht überall. Und das finde ich irgendwie auch ganz gut so. Übrigens, ein alter Bekannter war auch dann einmal mit abends am Essen, war ja auch bei uns im Programm mit unterwegs, Jost Capito, Stichwort Daumen drücken. Also der war mit dabei am Freitag, war auch ein schöner Abend, da waren wir in der Nähe der Strecke, wo ist ja auch echt, ne, Sascha, ich meine, alleine auf dem Weg, da haben wir uns übrigens dann einmal verfahren, wie viele tolle Restaurants es da offensichtlich gibt, mit Lichterketten und draußen sitzend. Also ja, wie gesagt, ich bin echt begeistert von dem, was es da rund um Monza gibt.
Ja, Jost Capito war ganz wild. Der ist mit dem E-Roller irgendwie vom Hotel. Ich weiß gar nicht, wie lang das war. Also der ist, glaube ich, einige Kilometer mit dem E-Roller auf der Bundesstraße rumgefahren, wenn ich das richtig mitbekommen habe, was er erzählt hat.
Auch der Stichwort.
Ja, der hat sich gedacht,
Daumendrücken, ne? Dass das gut geht.
Daumendrücken, ja, dass er heil ankommt.
Und das Beste war auch, dann hatten wir uns irgendwie mit dem Restaurant getäuscht. Wir saßen im Restaurant im Garten und wo bleibt der Jost? Noch nicht da? Was ist denn da los? Dann schreiben wir an. Peter war mit ihm in Kontakt. Er sagt, ja, ich sitze auch im Garten. Er war im Restaurant daneben.
Ja. Gehört aber alles zusammen. War ja auch seine Empfehlung. Aber übrigens, um dann auch vielleicht aufs Sportliche zu kommen, war ganz interessant, was er auch nochmal gesagt hat in Richtung Williams. Auch das nochmal wirklich total unterstrichen, was wir ja auch rausgearbeitet hatten da am Wochenende, dass auch die Stakeholder, also die Kohle reinschütten bei Williams, die Wilton Group allen voran, dass die natürlich ein großes Interesse daran haben, dann auch das Jugendförderungskonzept von denen auch beachtet zu sehen und das auch ein ganz, ganz großer Grund dafür war, dass am Ende Colapinto, kurz überlegt, Colapinto diesen Platz bekommen hat, weil da halt Millionen investiert werden in das Nachwuchsprogramm und dann kannst du halt schlecht sagen, selbst wenn der Vorsprung vielleicht sogar ein Stück weit in die andere Richtung geht, was das Sportliche angeht, dann kannst du aber schlecht sagen, man setzt auf was anderes, weil irgendwann machen sie dir dann oder drehen sie dir den Hahn zu, wenn es um Förderungsgelder geht. Also das hat er auch nochmal gesagt, ne, weil er ja auch als ehemaliger Williams-Teamchef genau weiß, wie es da vor sich geht. Fand ich auch rein auf das Sportliche da nochmal ein sehr, sehr interessantes Insight.
Ja, ich meine, am Ende ist es ja schon so, wir hatten da ja auch die Tage drüber diskutiert. Aus Sicht von Williams kann man den Schritt natürlich auch nachvollziehen. Und was reden wir? Wir reden über noch, also jetzt sind es noch 8, da waren es noch 9 Rennen. Für die geht's in der Konstrukteurs-WM nicht mehr darum, sich groß zu verbessern, weil der Abstand auf die Teams davor ist zu groß. Das ist unrealistisch, dass sie das noch kriegen. Dann hätten sie einen Fahrer wie den Mick Schumacher, dem sie dann 9 Rennen geben. Danach ist der weg, weil klar, ja, ist das Sainz-Fair. Dann weißt du nicht, was ist mit der Vertragssituation von Sainz. Kann der jederzeit aus seinem Vertrag raus als neuer Williams-Pilot? Du hast einen Fahrer wie den Colapinto, das, was Peter schon gesagt hat, der gefördert wurde mit Millionen in den letzten Jahren. Und der wird nächstes Jahr aller Voraussicht nach der Entwicklungsfahrer. Also insofern ist es ja auch sinnvoll, so einem jungen Mann mit 21 Jahren dann auch Fahrzeit in einem realen Formel-1-Auto zu geben, um dann im nächsten Jahr oder auch im übernächsten Jahr, wenn es darum geht, das aktuelle Auto weiterzuentwickeln, den richtigen Quervergleich haben zu können zwischen Simulator und realer Welt. Also jetzt mal so ein bisschen weiter gedacht. Aus Williams Sicht kann man den Schritt schon nachvollziehen, ne? Und klar, aus deutscher Sicht hätte man sich das anders gewünscht, das ist auch klar, und aus Sicht für den Mick auch, und wahrscheinlich ist der Mick auch der schnellere Mann jetzt in diesem aktuellen Zustand, aber man muss das dann schon auch respektieren, dass die sich so entscheiden. Und apropos Respekt, Peter, das, was James Fowles gemacht hat, fand ich auch Wahnsinn. Der hat ja am Anfang sich, du hast es ja eher näher mitbekommen als ich, nicht ganz so nett geäußert über Mick. Und dann macht er quasi einen Salto rückwärts, um nochmal Sachen klarzustellen.
Ja, definitiv. Also mehr oder weniger so der Stein des Anstoßes war die Aussage, dass der Mick gut ist, aber nicht besonders. Bei seiner Erklärung, warum man sich für Colapinto entschieden hat, das Ganze am Freitagmorgen. Und das hat natürlich für Wirbel gesorgt. Nicht nur bei Ralf, der Onkel von Mick, der da natürlich wenig Verständnis für hat, für so eine Aussage, sondern tatsächlich auch bei anderen TV-Sendern. Also wir sind ja da im engen Kontakt auch mit den Kollegen aus den Niederlanden, die auch mal sehr gut informiert sind. Lieben Gruß an Nelson. Die haben das auch gar nicht verstanden. Was ist denn das für eine Aussage? Was soll das? Naja, egal. Auf jeden Fall, und das finde ich auch, gebührt Respekt, hat sich der James dann gestellt, um diese Aussage nochmal zu erklären, kam tatsächlich, das war so ein Hin und Her dann auch am Freitag, am Samstag, wir hatten ja dann erst tatsächlich mit Jos dann auch gesprochen, nach dem dritten freien Training, und dann hieß es ja, vielleicht kommt der James Fowles auch noch zu euch, und dann kam er tatsächlich und war auch ein bisschen nervös, ein bisschen erregt, das hat man gemerkt, so an der ganzen Körperhaltung, so ein bisschen angespannt war er schon, dann, als er sich da in die Mitte gestellt hatte, und hat dann aber diese Aussage nochmal erklärt, dann auch, nachdem wir erst über Sport hier gesprochen hatten, des dritten freien Trainings und so weiter, und nochmal Bezug genommen auf diese Aussage und das auch nochmal klargestellt, dass die aus dem Zusammenhang gerissen gewesen ist, und nochmal auch gesagt, welche Entwicklungen der Mick gemacht hat. Und das hört man ja auch tatsächlich von allen Seiten, ne? Ich meine, uns wird ja auch oft vorgeworfen, diese deutsche Brille auf zu haben. Ich meine, klar, ja, wäre toll, einen deutschen Fahrer, einen zweiten deutschen Fahrer mit dabei zu haben in der Formel 1, der in seinen 20ern ist. Ich glaube, das wäre für uns alle irgendwie cool. Aber trotzdem ist es eben auch das, Sascha, was wir ja auch von allen Seiten hören. Egal, ob es bei McLaren ist, Andrea Steller, Zac Brown, die betonen das alle, was der Mick einen super Eindruck macht, auch wenn er für McLaren unterwegs ist und zeigt, setzt und so weiter. Also das ist ja nicht unsere Meinung allein. Aber nochmal zurück auf James Fowles. Hut ab, das gemacht zu haben. Zeigt ja hier und da dann auch Rückgrat, auch bei Entscheidungen. Ist er oftmals mutig. Manchmal versteht man ihn nicht auf den ersten Blick, aber er steht dazu und steht dann auch seinen Mann in dem Fall, indem er sich da nochmal dann auch klar geäußert hat. Also wie gesagt, Respekt davor, macht auch nicht jeder. Vor allen Dingen ein britischer Teamchef von einem britischen Team muss ja nicht unbedingt auch die Nähe suchen, in Anführungsstrichen, zu uns. Aber dass er das dann so gemacht hat, fand ich klasse.
Ja, ich bin jetzt gerade im Kopf nochmal so die Teamchefs durchgegangen und habe mir überlegt, wem ich das noch zutrauen würde, dass der sich dann auch, wenn so eine Aussage vielleicht nicht ganz glücklich getroffen wurde von ihm selber, wer sich dann nochmal hinstellen würde, um das auch nochmal so zu erklären. Und irgendwie fällt mir da jetzt kein anderer ein, der das so machen würde.
Ja, Toto, glaube ich, würde das schon auch machen. Toto Wolff würde ich das auch zutrauen, dass er da hinkäme und sagen würde, ja, okay, also ich habe nochmal nachgedacht, oder will es nochmal klarstellen, das und das hatte ich so und so gemeint. Der war ja auch einer derjenigen, der dann auch als guter Freund von James gesagt hat, so ja, also hätte er sich sparen können, ne? Das kam ja auch noch.
Ich meine, wer weiß, vielleicht gab es da zwischen den beiden auch nochmal eine Kommunikation, dass vielleicht Toto auch nochmal zu Fowles gegangen ist und gesagt hat, du, pass auf, das war jetzt vielleicht nicht ganz glücklich, wie du dich ausgedrückt hast. Vielleicht suchst du da nochmal den Weg, kann ja auch sein. Ja,
Mike Hack hätte es auch gemacht, ne? Weil ich ja auch jetzt gerade nochmal so durchgehe.
Ja, ne?
Ich glaube, dass man den da auch auf jeden Fall noch nennen muss. Ist ja immer die Frage, ne? Zeigt sich ja dann in so einer Situation. Aber ja, wie gesagt, bei James Fowles ist es ja wirklich positiv, positiv zu erwähnen. Ne? Das heißt, ich da.
Peter Bayer hätte ich sowieso auch zugetraut.
Ja, stimmt.
Also Peter Bayer, glaube ich, würde es auch
schon
machen.
Ja, doch.
Gibt schon
ein paar. Habt ihr recht.
Ja.
Aber nochmal auch,
ja,
ne,
glaube ich,
Colapinto,
ja,
hat, finde ich, einen Top-Job gemacht, ne? Also ich meine, das erste Wochenende rein ins Formel-1-Auto und das, so wie ich das jetzt vom Fernseher beurteilen würde, eigentlich ein fehlerfreies Wochenende abgeliefert. Punkte, gut, waren natürlich nicht drin, aber hat da schon noch eine große Aufholjagd gestartet im Rennen. Ne?
Solider Job.
Also der ist gut gefahren. Ja, ja, vor allem Reifenmanagement ist ja auch sowas, gerade wenn du neu bist in der Formel 1, das hat er gut hinbekommen. Da hat er nicht unbedingt viel Unterschied gehabt zu Alex Albon. Kleinfehler hat er drin in der Qualifikation gehabt. Er hätte es durchaus in Q2 schaffen können. Aber geschenkt, ne? Das kann ihm passieren. Also alles gut.
Habt ihr ihn gesehen auf Social Media?
Ja.
Da ist er fotografiert worden nach einem aufregenden Wochenende schlafend im Flugzeug und Text darunter nach 5 Minuten war es um ihn geschehen. Tief und fest geschlafen. Also viel Aufregung natürlich auch für ihn. Einmal noch ganz kurz zurück zu Mick, ne? Also, ich meine, da muss man ja auch nochmal gucken, ne, wie hart das dann für ihn jetzt auch gewesen ist. Innerhalb von 5-6 Tagen 2 Absagen, einmal bei Alpine, die sich für einen Nachwuchsfahrer entschieden haben und dann eben auch bei Williams das gleiche nochmal. Also es ist auch eine Verkettung unglücklicher Umstände, weil ich meine, auch bei Alpine, es ist ja genau die gleiche Geschichte, dann eben auch da auf den Nachwuchsfahrer zu gehen, auch wenn Mick sozusagen Teammitglied ist, weil er das Langstreckenprogramm fährt, aber um das dann auch weiter zu spinnen, jetzt bin ich mal gespannt, was noch bleibt. Diese eine Chance, die es gibt bei Audi. Ich meine, wir haben ja auch mit Mattia Binotto gesprochen, der erstmalig jetzt in seiner neuen Rolle auch an der Strecke gewesen ist. Hat sich da natürlich nicht viel entlocken lassen, nur zugegeben, dass Mick auf der Liste ist, der möglichen Fahrer, die neben Hülkenberg dann Platz nehmen könnten im nächsten Jahr. Soll ja auch noch im September eine Entscheidung fallen. Aber da würde es meiner Meinung nach wahnsinnig viel Sinn machen, weil mir würde jetzt kein Nachwuchsfahrer aus den eigenen Reihen einfallen, wo ich sage, jo, das wäre eine logische Folge, den dann ins Auto zu setzen. Also ich bleib dabei, ich würde es an Sauber -Audi-Stelle mir gut überlegen, ich würde es machen, den Mick da ins Auto zu setzen, ein Jahresvertrag, nächstes Jahr dann eben auf Bewährung zu fahren, zu zeigen, dass er diese Schritte gemacht hat, dass er Pech gehabt hat in seiner bisherigen Formel-1-Zeit mit einem Haas im ersten Jahr, der ja nicht konkurrenzfähig gewesen ist. Im zweiten Jahr, was mehr oder weniger dann sein erstes Jahr war, hat er Zeit gebraucht, bis er Magnussen ebenbürtig war. Und dann war es schon um ihn geschehen, weil er auch einen Teamchef hatte, der keine Geduld hatte und ihn mehr oder weniger ja auch am langen Arm hat verhungern lassen. Also ich fände, dass es eine logische Konsequenz wäre, ihm diese Chance zu geben bei Audi. Deutsches Projekt und wie gesagt, nach wie vor ein großer Name. Und immer noch die offene Frage, hat er das Zeug dazu, ja oder nein? Und bitte, jetzt beweisen.
Ich frag mich halt so ein bisschen, da spielt, glaube ich, auch so ein bisschen mit rein, was ist jetzt auch die wirkliche Strategie von Audi? Wollen sie dann, wenn sie 2026 als Audi auftreten, wirklich so ein Projekt made in Germany sein? Also ne, mit, gut, klar ist natürlich der Schweizer Teil von Sauber mit dabei, aber mit einem Motor gebaut in Deutschland, einen deutschen Fahrer auf jeden Fall schon mal fix, mit Hülkenberg noch einen zweiten deutschen Fahrer, könntest du dich quasi wirklich darstellen als so ein Formel-1-Projekt made in Germany? Oder spielt da auch wieder rein, dass es natürlich global gesehen Märkte gibt, die du vielleicht auch bedienen und beackern willst? Und ist da dann wieder die Frage, weil ich meine, das hatten wir ja bei Logan Sargeant auch, ne? Da waren dann auf einmal Amerikaner dabei, die wollten einen amerikanischen Fahrer haben. Da ist natürlich die Frage, gibt es da noch irgendwelche Märkte, auf die Audi schielt, wo sie vielleicht sagen, naja, vielleicht brauchen wir noch einen, ich sage jetzt mal, internationaleren Fahrer und wir kommen mit den zwei Deutschen nicht so weit. Da würde mich dann einfach tatsächlich mal die Ausrichtung interessieren. Kriegen wir ja vielleicht dann doch nochmal bei Mattia Binotto ein bisschen raus, möglicherweise, wenn der sich auch ein bisschen eingelebt hat jetzt.
Ich glaube einfach, überleg doch mal, wenn du jetzt nur mal auf diese Geschichte guckst. Es ist kein Fahrer mehr auf dem Markt, wo du sagst, ja, wenn du den kriegen kannst, dann alle Achtung, dann musst du es machen, wie es jetzt zum Beispiel bei Carlos Sainz war. Bei Mick, finde ich, ist es doch so, also zumindest aus deutscher Sicht ein riesengroßes Thema. fragen sich alle, Mann, hat er das Zeug dazu? Kriegt er das jetzt hin? Kann er diese Entwicklung, die er da im zweiten Jahr bei Haas gezeigt hat, fortsetzen? Ja oder nein? Mehr oder weniger ist das doch die große Geschichte. Und wenn du es an Audis Stelle machst für ein Jahr, im Jahr 25, ihn auf Bewährung fahren lässt, und ich meine, Entwicklungsfahrer bei Mercedes ist er auch, da macht er einen guten Job, also Erkenntnisse wird auch er liefern können, dann auch in Richtung 26, wenn es dann richtig losgeht für Audi. Also eigentlich hast du nichts zu verlieren. Du kannst nur gewinnen, indem du dem Mick Schumacher, riesengroßer Name, feiner Kerl dazu, vielleicht mit großem Potenzial, wer weiß, wenn du ihm diese Chance gibst und sagst, okay, wir machen das jetzt, kannst du nur gewinnen, weil verlieren kannst du nicht, weil wenn es dann nicht klappt, dann kannst du sagen, okay, also Audi hat ihm die letzte Chance gegeben, es hat nicht funktioniert und jetzt ist es dieses Thema auch durch. Aber wenn es klappt, dann kannst du dir die Meriten holen und sagen, jo, war unsere Entscheidung und war auch richtig so. Du kannst dann immer noch gucken, was die Folgejahre dann auch nochmal passiert auf dem Fahrermarkt. Da wird ja nochmal viel Bewegung auch reinkommen, sobald zum Beispiel dann mal Max Verstappen sich in Bewegung setzt.
Vor allem Peter, das Ding ist ja, wir dürfen ja auch nicht vergessen, der ist Formel-3-Meister geworden, er ist Formel-2-Meister geworden. Ganz so viele gibt's jetzt auch nicht, Formel 4. Du hast jetzt nicht ganz so viele, die jetzt auf dem Markt sind, die das alles auch irgendwie hinter sich gebracht haben. Es ist zum Beispiel jetzt der Name Gabriel Bortoleto rumgeschwirrt am Wochenende. Der ist aktueller Formel-2-Fahrer, Junior bei McLaren. Der ist zugegebenermaßen sehr schnell, hat jetzt ja auch gewonnen in Monza, ist Zweiter, wenn mich nicht alles täuscht, in der Formel 2 WM oder Meisterschaft. Aber ganz ehrlich, der hat ja keinerlei Erfahrung in dem Sinn, wenn so ein Name rumschwirrt. Also da nehme ich ja eher mal jemanden, der schon 2 Jahre Formel 1 gefahren hat, der auch Meisterschaften schon gewonnen hat. Also das finde ich einfach die logischere Konsequenz oder den logischeren Zug. Hast du schon recht. Also wir werden es weiter beobachten, es gilt nur Daumen drücken. Und oft ist es halt leider auch so, dass so viel Politik da dahinter steckt, die wir, selbst wir, die ja eigentlich doch auch sehr nah dran sind, teilweise auch nicht wirklich wissen und auch nicht erahnen können, was da im Hintergrund alles tätig ist, weil es einfach ein Riesenbusiness ist und ein Geschäft ist. Ist so. Die Romantik kann man jedem nehmen. Also
dann bleiben
so.
Wir bei der Romantik, oder? Gucken wir Richtung Ferrari und Charles Leclerc.
Oh, ja.
Forza
herrlich.
Ferrari.
Ach, es war so schön.
Ja, wegen der Pizza. Ich glaube, jetzt gibt's bald eine Leclerc-Pizza. Also kann ich mir durchaus vorstellen.
Stimmt.
Ich hoffe nicht, dass die dann so im monegassischen Design ist und dass man sagt, da haut man irgendwie Krabben, Hummer und Austern drauf oder was man in Monaco normalerweise so isst vielleicht, sondern ich würde eher was Bodenständigeres präferieren.
Ja, aber das
vielleicht
kann man ja ganz einfach machen.
Mit Gold, mit der goldenen Ananas, oder?
Ja. Du meinst, weil der Sieg für die WM ihm nichts bringt, nee, oder was?
Goldfarben, Ananas, ja gut, goldene Ananas,
ja.
Ist natürlich schon wieder schwierig.
Die Pizza Bufala wird einfach umbenannt in Pizza Schal, weil die Farben passen ja zur monegassischen Flagge, also Tomatenrot und so ein Büffelmozzarella in Weiß obendrauf, finde ich, können wir einfach umbenennen.
Ja, oder so. Also war schon toll, ne, was er da geleistet hat. Ich glaube, er hat selber nicht dran geglaubt am Start des Rennens. Es hat sich erst so entwickelt, wie es halt oftmals so ist im Leben. Manche Dinge entwickeln sich erst dann, wenn es schon lang losgegangen ist. Aber ja, es war auch, glaube ich, von Ferrari so eine Notlösung. Das Ding war natürlich für McLaren in der dritten Kurve erledigt, ne? Also in der Schikane. Dadurch, dass der Piastri da mit den Papaya-Regeln relativ hart umgegangen ist und den Norris überholt hat, konnte der Leclerc dazwischen und schwupp war die Möglichkeit da, dass er das Rennen gewinnt.
Ja,
Wahnsinn.
Wobei unfassbar. Ich echt Sorge hatte zwischendrin, dass sie diese Einstoppstrategie wirklich nach Hause bringen. Aber ich meine, damit kannst du dann ja nicht rechnen, ne? Dass sich dann doch irgendwie die Reifen doch so erholen. Und vielleicht hat da ja dann doch auch nochmal der italienische Renngott bisschen mitgespielt. Hab die ganze Zeit drüber nachgedacht. Vielleicht habt ihr ihn ja gesehen. Ich weiß nicht, ob jetzt in Monza wieder dieser Priester dabei war, der ja eigentlich jahrelang jedes Jahr dabei war und
war
die Autos
dabei,
gesegnet
nee.
Hat.
An dem,
ja, okay.
Ja, vielleicht hat er deswegen gewonnen.
Vielleicht.
Ja, also das Ding ist auch, ich meine, weil du gerade sagst, Ein-Stop, Zwei-Stop-Strategie, Peter hat es mitbekommen. Ich will jetzt nicht sagen, dass Ralf und ich ein bisschen gestritten haben, aber so ein klein wenig war es schon so, ich weiß mehr. In der also wir hatten natürlich eine Vorbesprechung, wie immer, saßen da in unserem Büro und dann ging es halt drum, ja, was glaubst du, Ein-Stop, Zwei-Stop? Dann sag ich, du, Zwei-Stop. Dann Ralf schaut mich so an mit hochgezogener Augenbraue, so links. Wie kommst du denn da drauf? Ich so, naja, also ich habe mich mit Mechanikern unterhalten, ich habe mich mit Leuten von Pirelli unterhalten, also nicht jetzt mit den Leuten, die ganz vorne in der Reihe stehen, sondern Leute, die wirklich arbeiten und kratzen und so weiter und voll dabei sind. Und die sagen Zwei-Stop. Ja, also ich habe mich jetzt hier gerade mit mehreren Teamchefs unterhalten, die gehen von der klaren Einstopp-Strategie aus, sagt dann der Ralf. Naja, wollen wir mal gucken. Ja, und so war's. Das hat er dann nicht mehr losgelassen. Und nach dem Rennen hat er gesagt, Mensch, haben wir doch beide recht gehabt. Ein Stopp und zwei Stopp.
Ja, da erinnere ich mich aber auch noch, Peter, du hast ja auch mit ihm, mit Ralf gesprochen im Grid, ne, als ihr über dieses Thema gesprochen habt. Und da hat Ralf ja auch nochmal, ja, also die Einstopp ist definitiv die schnellere und ist die Einstopp und so. Da hat er sich schon festgebissen, aber.
Ja, ja. Und lustigerweise war es dann, wir haben es nicht mehr ins Programm bekommen, weil es dann zu spät war. Aber ganz zum Ende, kurz vor Start, habe ich Mario noch gesehen, um da dann auch nochmal die Aufklärung irgendwie von ihm zu bekommen. Muss man ja sagen, dass Pirelli auch nicht immer unbedingt richtig liegt mit allen Prognosen. Aber er hat mir auch gesagt, er geht davon aus, dass die Einstopp die schnellste ist. Aber man muss ja auch sagen, dass McLaren sich wieder mal selbst um den eigenen Lohn gebracht hat. Das ist ja schon echt, das wird ja so langsam wirklich tragisch, ne? Also Papaya Rules, schön und gut, aber dass sie sich da gegenseitig so in Bredouille bringen, sich gegenseitig attackieren, so pacen, dass sie eben diese Einstoppstrategie nicht gehen können. Das ist schon echt tragisch, ne? Und wird, glaube ich, nicht nur von Dr. Helmut Marko mit einem Lächeln quittiert. Das ist schon echt ein Drama, was sich da abspielt. Ein Papaya.
Ich habe ja während des Rennens mal kurz aufgerufen nach Meinungen, wie man damit umgeht, ob das richtig war oder falsch war, wie das McLaren so handelt. Ich hatte innerhalb von kürzester Zeit über 350 Meinungen dazu.
Es beschäftigt die Leute.
Also nochmal herzlichen Dank dafür, es beschäftigt die Leute. Und es war tatsächlich zweigeteilt. Also man kann nicht wirklich sagen, es war eine Richtung, ja, wie es oft ist, sondern viele haben gesagt, yo, das ist genau das, was wir sehen wollen. Hartes Racing gegeneinander, das ist Action und genau die Dinge wollen wir auf der Strecke sehen, als so langweiliges, komm, fahr vorbei, denn du bist die Nummer eins. Das wollen sie nicht. Andere wiederum sagen, sind die denn doof? Jetzt haben sie mal die Chance, wirklich irgendwie anzugreifen und auch in der Fahrer-WM dem Max auf die Pelle zu rücken. Ich erinnere nur, ne, an Ungarn, da war es ja auch schon so, dass man da gesagt hat, hey, Piastri darf gewinnen. Also Punkte haben sie definitiv liegen lassen. Es ist wahnsinnig spannend und ich freue mich jetzt schon, wenn wir in Baku die Möglichkeit haben, da nochmal nachzuhaken.
Definitiv. Ich bin da auch ehrlich gesagt zwiegespalten. Irgendwie, weil auf der einen Seite habe ich mir jetzt in Monza halt auch gedacht, naja gut, aber vielleicht war halt in diesem Rennen jetzt einfach Oscar Piastri auch der Bessere, der Schnellere, als Lando Norris. Dann hat der ja immer noch seine Startwackler irgendwie mit dabei, wo du auch immer nie so ganz weißt, was kann er da am Start so leisten. Auf der anderen Seite denke ich mir halt auch, wenn ihr jetzt schon in der Situation seid, dass Max Verstappen schlechte Wochenenden hat, eher da weiter hinten rumgurkt, nicht nach vorne kommt, dann müsst ihr das doch in irgendeiner Art und Weise ausnutzen. Und das ist ja auch ganz oft immer schon meine Frage gewesen an die Fahrer, wenn wir die kurz vorm Start dann nochmal besprochen oder gesprochen haben, ist es heute Papaya gegen Max oder ist es, wir fahren gegeneinander? Und das, dann sagen sie mal ja beides, wo ich mir denke, ja gut, aber irgendwann muss man sich halt auch mal entscheiden, weil was sind es jetzt noch? 8 Rennen haben wir gesagt, sind es noch, gell?
Ja, es sind noch 8.
Ja, da muss man dann, glaube ich, sich jetzt dann irgendwann schon mal auf eine klare Linie verständigen, was man eigentlich will.
Es ist ja nicht nur, dass die Gefahr da ist, dass was passiert, wie jetzt da in Kurve 2 nach dem Start, sondern auch dieses Überpacen zu Beginn an, ne? Da ist ja so eine Unruhe auch drin, ne? Und dass man dann Gefahr läuft, wie jetzt in dem Rennen auch, dass man sich die Reifen einfach ruiniert und wegkommt von so einer Einstopp-Strategie. Und sie hatten Leclerc auch nicht auf dem Zettel, ne? Das glaube ich, ist halt auch einfach mal Fakt gewesen. Sie haben sich auf anderes konzentriert und sind da überrascht worden. Also wie gesagt, ich finde ja diese Papaya Rules nach wie vor auch gut. Also dass erlaubt wird, dagegen gegeneinander zu Rennen zu fahren. Aber ein bisschen mehr Bedacht wird dem Team gut tun. Wie gesagt, jetzt finde ich, ist es wirklich sehr sehr augenscheinlich gewesen, weil man sich die Reifen halt auch so ruiniert hat. Schon bitter, ne? Am Ende kannst du ja jetzt, was Sascha auch schon gesagt hat, 7 Punkte in Budapest, jetzt wieder Punkte, die dir fehlen. Ja, der Vorsprung von Verstappen, der schmilzt. Ralf hat gesagt, trotz dieser über 60 Punkte, die es noch sind, für Verstappen auf Norris ist McLaren mit Norris der Favorit auf den Titel. Ich meine, das ist halt auch mal eine Aussage, ne? Da steht er auch zu, weil er sagt, dass Red Bull die Kurve nicht mehr kriegen wird. Die müssen das Auto komplett zurück und auf Null ansetzen, um diesen Pfad, den man verloren hat zwischen Suzuka und China, wieder zu finden. Also sagt, das klappt nicht in dieser Saison, aber trotzdem. Mal nur aus McLaren-Sicht gesprochen, ist das schon echt bitter. Und du siehst auch, dass Zac Brawn sich jetzt auch schwerer tut dabei, das zu verteidigen nach außen. Ne? Das wirkt dann so ein bisschen, wirkt das wie so Phrasen, die man sich hinlegt, aber so richtig glauben tut man es gerade nicht mehr, ne? wenn man als Journalist vor ihm steht.
Ja, und ich meine, eins ist auch klar, Norris wird sich das jetzt zweimal überlegen, wie er das nächste Mal reagiert, wenn der Oscar neben ihm auftaucht. Ja. Also wenn wir jetzt an Baku denken, Stadtkurs, also da gibt's keine Kiesbetten, einmal dagegen gerumpelt und das Ding ist vorbei. Ne? Also das ist auch so ein Thema, darf man auch nicht vergessen. Also da schaukelt sich vielleicht was hoch und das ist jetzt für Andreas Zeller, den Teamchef, eine schwere Aufgabe, dort die Regeln klar festzuzurren, wie man miteinander umgeht. Weil sollten die sich gegenseitig rausschieben, ist auf einmal Ferrari mit dabei, wenn es darum geht, die Teammeisterschaft zu holen, weil die haben nämlich auch nur 39 Punkte, wenn mich nicht alles täuscht. Also es sind unter 40, ich glaube 39 oder 38, Rückstand auf Red Bull. Also die können auch noch was erlegen und erledigen. Und vor allem, wenn ihr denkt, wie das Auto jetzt ausschaut, die haben ja ein komplett neues Auto nach Monza gebracht, was ja offensichtlich super funktioniert hat, da zumindest. Also da steckt ja auch noch was drin. Und nochmal zu Verstappen und zu Red Bull, da wird die Luft immer dünner, auch für Christian Horner. Der muss sich da jetzt auch mal
das
erklären.
Krise,
also
man
ist ja schon. Ja, ist so, weil wenn du guckst am Anfang der Saison, wird schon, wir brauchen keine starken Leute, wir kriegen das so hin, da ist jeder ist nicht so wichtig. Jetzt schau mal, wo er steht.
Du merkst es auch in Nuancen. Wir haben ja vor dem Rennen mit ihm gesprochen, Ralf, Nico Rosberg und meine Wenigkeit, dass die Brötchen, die er backt, kleiner werden, auch im Selbstverständnis, war zumindest mein Eindruck. Und was man hört, nach wie vor ist da wahnsinnig viel Bewegung, auch im Hintergrund. Ich bin gespannt, wie auch da die Stakeholder, wir hatten gerade schon mal bei Williams drüber gesprochen, wie die am Ende reagieren werden. Ne? Auch der thailändische Jo Vida, was da kommt, wie lange der sich das anguckt. Weil das, was am Anfang prognostiziert wurde, unter anderem von Jos Verstappen, dass das Team auseinanderfällt, das hast du ja jetzt. Nicht nur personell, mit Abgängen wie Adrian Newey, den sie nicht kompensieren können. Das hat Dr. Marco gesagt, John Horner hat es auch mehr oder weniger zugegeben. Die Aussagen klangen ja anders, als er damals Adios gesagt hat. Aber eben auch sportlich fällt das Team jetzt gerade auseinander. Also das, was die letzten Jahre geklappt hat, wie sonst irgendwie was, auch zu Beginn der Saison, ist ja einfach nicht mehr zu sehen. Und nochmal, ne, Ralf sagt, das werden sie in diesem Jahr nicht mehr hinkriegen. Und ich meine, er weiß, wovon er spricht, hat genau dieses Verständnis, weil er eben selber auch solche Situationen erlebt hat. Also da bin ich sehr gespannt, wie das weiter köcheln wird, diese ganze Geschichte.
Ich habe da halt auch immer noch diese Aussagen auch im Ohr, die Jos Verstappen ja auch getroffen hat, als es darum ging, bleibt der Max jetzt bei Red Bull oder nicht, geht er doch irgendwo anders hin etc. Und er immer gesagt hat, der Max will im schnellsten Auto fahren. Da frage ich mich natürlich auch, wie lange ist es mit seiner Geduld noch her, weil er hat einfach jetzt schon seit einigen Monaten nicht mehr das schnellste Auto. Und da bin ich echt gespannt, was sich da auch da noch tut.
Das sagt Max ja selbst, ne? Max sagt das seit Jahren selbst. Wenn du ihn fragst, was ist dein Traum? Gibt's auch irgendeinen Traum, den du hast, mal für Ferrari zu fahren oder Mercedes oder dieses? Da ist er ja sehr sachlich immer und sagt, er will immer im schnellsten Auto sitzen. Also das ist noch nicht mal ein Zitat vom Jos, ne?
Ja, genau. Und ich meine, das schnellste Auto ist momentan der McLaren. Da sitzt er, glaube ich, nicht drin, weil das ist erstmal auf Jahre zu. Piastri und Lando Norris, die da sind. Und da muss man mal schauen, in welche Richtung das geht. Die Mercedes-Tür ist ja nach wie vor nicht zu. Und selbst Mercedes scheint ja jetzt schneller zu sein und besser zu sein als Red Bull. Sieht man. Also das wird ja auch noch interessant. Und auch da bist du wieder bei der Personalie George Russell, der es wieder nicht hinbekommen hat, wieder einen Fehler eingebaut hat. Kanada zum Beispiel war ja auch eins in diesem Jahr, so ein Rennen, wo er nicht auf der Höhe war. Und am Sonntag in Monza war es genauso, viel zu forsch reingegangen in die erste Kurve. Und dann war für ihn das Podium dahin. Und da war auch Toto Wolff ganz schön angefressen. Also Kimi Antonelli ja jetzt bestätigt als Fahrer fürs nächste Jahr. Und sollte Russell das nicht klar managen können, dann wackelt auch sein Sitz, da bin ich mir ziemlich sicher. Nächste Möglichkeit ist ja dann in Baku, das ist das nächste Rennen und da werden wir dann detailliert drauf eingehen, auf das, was uns da in Aserbaidschan erwarten wird, in der nächsten Ausgabe von Backstage Boxengasse. Jeden Dienstag ab 12 Uhr überall, wo es Podcasts gibt. Danke fürs mit dabei sein, gerne weiterempfehlen und habt eine schöne Zeit. Bis dahin, ciao, ciao.
Ciao a tutti.
Tschüss ihr Lieben, also viele Themen, dann auch wieder in Baku.
Backstage Boxengasse wurde präsentiert von Alpin.
Backstage Boxengasse ist eine Produktion der Podcastbande im Auftrag von Sky.